gab's. Ihr Lieben, ich möchte am Anfang zwei Verse lesen, aus Römer 2, die Verse 1 bis 2. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, wer du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen über dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Meine Gedanken dazu, ihr Lieben, sind, dass Paulus gerade erwähnt hat, wie die Menschen Gott abgelehnt und stattdessen ihre eigenen Götter geschaffen haben. Darüber haben wir auch beim letzten Mal gesprochen. Ihre eigenen Götter haben sie angebetet und damit auch einen Lebensstil angenommen, der ihren bösen Begierden entsprach. Im völligen Gegensatz. Im völligen Gegensatz zum Charakter Gottes standen. Und nicht nur das, sondern sie billigten auch diejenigen, die so lebten, wie sie es taten. Um ihren, lass mich das so nennen, rebellischen Lebensstil weniger falsch und auch gerechtfertigter erscheinen zu lassen. Ihr Lieben, wir haben beim letzten Mal bereits darüber gesprochen, dass man den Eindruck haben kann, dass in den Kirchen genau das getan wird, dass hier erlaubt wird, dass böse Begierden, dass Sünde zu einem lebenswerten Lebensstil deklariert wird. Und dass man selbst in Kirchen das gutheißt. Lasst mich etwas sagen, was zutiefst meine Überzeugung ist. Ich wünsche mir auf den Kanzeln Pastoren, die sagen, was Himmel ist, soll Himmel bleiben. Die sagen, was Hölle ist, soll Hölle bleiben. Die sagen, was Gnade ist, soll Gnade bleiben. Und die sagen, was Liebe Gottes ist, soll Liebe bleiben. Und was das Kreuz ist, das soll das Kreuz bleiben. Und was Erlösung ist, das soll Erlösung bleiben. Ich wünsche mir eine klare, deutliche Botschaft. Ihr Lieben, für diejenigen von uns, die anderen Göttern, die wir geschaffen haben, nicht annehmen und dennoch weiterhin auf eine Weise leben, die dem Charakter und Willen Gottes widerspricht, warnt Paulus, indem er sagt, dass wir nicht einen Moment lang denken sollten, dass wir entschuldigt werden, wenn die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, im völligen Gegensatz zu dem Glauben steht, zu dem wir uns bekennen. Paulus sagt, tu das, was du glaubst. Handel so, wie du glaubst. Er sagt, wenn jemand einen anderen richtet, richtet er damit auch sich selbst. Denn wenn jemand einen anderen wegen einer bestimmten Sünde verurteilt, und diese Sünde selbst begeht, dann verurteilt er sich selber. Soweit meine Auslegung zu den ersten beiden Versen. Ich möchte euch einfach bitten, jetzt eure Gedanken hier mit einfließen zu lassen. Was sagt das für euch? Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. freue mich auf Ihre Beiträge.
Ja, ich möchte euch meinen Eindruck dazu sagen. Ich möchte aus dieser Passage für mich lernen, neu auf den Tisch bringen für mich, mir wieder ins Bewusstsein rufen. Vergiss nicht, dass du, ja, das Kreuz, dass du einen Bedarf hast für das Kreuz.
Yes.
Ich bin der Erste, der das Kreuz benötigt. Der Jesu Opfer am Kreuz benötigt. Und das möchte ich behalten.
Ja.
Da, wo es in Vergessenheit gerät, da, wo ich nicht dran denke, nicht drüber nachdenke. Ich möchte der Erste sein. Ich bin der Erste, der das Kreuz benötigt. Und dafür danke ich Gott. Und gut, was über Kirchen du gesagt hast, Heinz, das ist ja glasklar. Und da liegt halt auch die große Gefahr darin, dass wir immer wieder, und ich nehme mich da selber mit rein, dass wir immer wieder denken, wir haben andere Möglichkeiten, um Gott zufriedenzustellen, um Gott gerecht zu werden. Und sei es nur dadurch, dass man sich selbst auf die Schulter klopft. Mensch, habe ich heute wieder viel in der Bibel gelesen und Mensch, habe ich heute wieder lange gebetet. Mensch, war ich heute wieder im Gottesdienst, habe ich doch gut gemacht. Nein, ich bedarf immer noch des Kreuzes und ich bedarf es umso mehr. Und ja, dann kommt noch dieses Teil mit dem Verurteilen, der Blick auf andere Menschen, der uns allen mit Sicherheit, der mir auch sehr oft schwerfällt. Und deswegen nochmal zurück zu dem, was ich mitnehmen möchte daraus. Ich bin der Erste, der dein Kreuz gebraucht hat, Herr. Danke.
Ja. Marc, du hast deine Hand gehoben.
Ja, ich habe es ja eben auch in meinem Gebet versucht zu formulieren, dass die Gnade, die wir von Gott haben erhalten, wir auch weitergeben sollen. Und da spricht Jesus ja auch in einem Gleichnis von, und zwar von dem Herrn, wo der Knecht schuldet, ja, und der König ihn dann wohl erst in den Turm werfen will und der Knecht, der Schuldner, der bittet um Gnade, ja, sagt, dass er es nicht bezahlen kann. Und der König hat Erbarmen und er lässt ihn all seine Schuld. Und dann geht dieser Mann hinaus und trifft jemanden, der, von dem er auch noch Geld bekommt und fordert mit aller Härte diese Schuld ein. Und der König bekommt da Kenntnis von und sagt, du böser Knecht, du bezahlst jetzt alles, alles das, was du mir geschuldet hast, auf Heller und Pfennig zurück. Und das, denke ich mir mal, wird im Römer auch nochmal sichtbar, wo Paulus darauf hinweist, dass wir das, was wir empfangen, anderen nicht vorenthalten dürfen.
Mhm. Danke, Marc. Wisst ihr, es gibt ein ganz, also entschuldige, Rüdiger, wolltest du gerade? Nein. Okay, es gibt, Jesus hat uns selber ein ganz einfaches, Thomas, ich habe deine Hand gesehen, Jesus hat uns ein ganz, ganz einfaches Beispiel gegeben. Als die Pharisäer diese Ehebrecherin zu Jesus geschleppt haben und ihm eigentlich eine Falle stellen wollten und gesagt haben, Moses hat gesagt, wir sollen solche Leute steinigen. Was sagst du? Okay, und Jesus hat dann angefangen, in den Sand zu schreiben und so weiter. Und das kennen wir alles. Und dann sagt er etwas, was, glaube ich, für uns das Prinzip von Gnade ist, anderen gegenüber. Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe den ersten Stein.
Der werfe den ersten Stein auf sich. Und sie haben sich, sie sind überführt gewesen, sie haben sich umgedreht und sind weggegangen. Da waren sie wenigstens ehrlich. Okay, Thomas?
Ja, zum einen ist für mich jetzt hier auf, oder für mich ganz klar, niemand sollte sich, also auch ich nicht, sollte sich anmaßen, jemand anderes sein Verhalten oder sein Verhalten zu kritisieren. Also wie er sich als Christ verhält. Wobei ich mich dann auch wieder gefragt habe, auf der anderen Seite, sagen wir in unseren Gemeinden, wenn da jemand etwas tut oder auf dem falschen Weg ist, sollen wir ihm das in Liebe sagen. Und dann habe ich mich gefragt, wo ist da die Grenze oder wo schließt sich das aus? Mhm. Aber ich soll mich jetzt hier nicht erheben über den anderen, wie Alex das eben schon gesagt hat, ich bete viel mehr, ich gehe viel mehr in den Gottesdienst und jetzt muss ich dem mal sagen, wo der Hase reinläuft. Ich glaube, das steht mir überhaupt nicht zu, weil ich immer noch mal die Gnade Jesu brauche, natürlich, klar.
Absolut. Ja, absolut richtig, Thomas, ich kann das einfach nur unterstreichen und jeder von uns kann das wahrscheinlich nur unterstreichen. Ich denke über dieses Prinzip des Ermahnens. Ermahnen heißt nicht richten, sondern das ist etwas völlig anderes. Darüber werden wir zu einem späteren Zeitpunkt sicher noch mal reden. Aber wir müssen uns dann auch vergegenwärtigen, wem dieses Recht des Ermahnens laut Bibel zugewiesen ist. Auch das müssen wir uns dann anschauen in diesem Kontext. Irmfrau Willi, wolltet ihr gerade noch was sagen dazu?
Abi.
Okay. Ja, mir kam nur so ein Gedanke eben, wenn man, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, wenn man selber irgendwie unzufrieden mit sich selber ist, irgendwie was falsch macht, Fehler macht, ja, letztendlich sündigt, dann neigt man irgendwie dazu, dass man die Fehler vom anderen viel, also ich weiß auch nicht, man wird also auf Fehler von anderen gelenkt und reagiert darauf, verurteilt die letztendlich. Und ich weiß nicht, ob das dann deshalb ist, weil man sich dann selber besser fühlt, dass man irgendwie die eigene Schuld dann irgendwie, die ist dann, ja, weil man die Schuld von dem anderen sieht, dann wird die irgendwie gering in Anführungsstrichen, ne? Die ist jetzt ja nicht mehr da und das ist ja eigentlich nicht richtig, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr das versteht, wie ich das meine.
Absolut, absolut. Ich lenke von mir selber ab, von meinem eigenen Fehlverhalten, von meiner eigenen Unsicherheit und zeige mit meinem Finger auf andere und sage, du. Mhm. Ne?
Ja. Man macht das dann unheimlich leicht irgendwie. Dann, man sieht ja dann die und reagiert da irgendwie drauf und ja, ermahnt den anderen oder was auch immer, ja, und letztendlich ist man selber, ja, tut, vielleicht macht man sogar dieselben Fehler oder andere, ja. Mhm.
Ihr Lieben, denken wir mal.
Das sagt Jesus ja auch, was siehst, ja, siehst du den Splitter im Auge des anderen und deinen Balken siehst du nicht, ne?
Ja. Danke.
Die Gabi ist schon länger dran wie ich. Aber da
passt, nee, mach mal eben.
Genau. Auf das, was die, jetzt weiß ich deinen Namen nicht mehr, was du gerade gesagt hast, da gibt es ja diesen Vers in Matthäus 7, Vers 3, wo es heißt, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Und da denke ich irgendwie, ich sehe einen kleinen Splitter, aber also ein Splitter und ein Balken ist ein großer Unterschied.
Ja.
Von der Größe her. Ja, ja. Ich finde, das trifft echt, was du gerade gesagt hast, sehr den Nagel auf den Kopf, ne? Irgendwie, weil. Das gilt erstmal bei sich selbst zu schauen, ne?
Absolut. Ja. Gabi, entschuldige, ich habe.
Ja, kein Problem. Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf, ne? Denn dieses hier, aber du bist ja genauso wie sie und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich selbst damit. Da kommen mir, gestern sagte einer zu mir, du bist nicht wichtig. Wichtig ist, der Weg, Jesus ist wichtig. So, und dann fällt mir jetzt ebenso dazu dem Ganzen ein, man nimmt sich selber ja immer wichtig und das, was Alex sagt, man muss tatsächlich zum Kreuz gehen. Wir sind im Grunde gar nichts. Wir sind nur das durch die Gnade, was wir sind, durch die Gnade Gottes. Dann fällt mir ein, ich habe mal im letzten Jahr irgendwie einen Beitrag gemacht zu Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Denn er ist wie du, hat Martin Buber mal gesagt. Und das kann ich auch darauf fassen, weil der andere hat, ich habe genauso Fehler wie der andere auch. Und das fiel mir gerade so speziell dazu ein, er ist wie du, er ist wie ich bin wie die anderen, ich bin gar nicht besser.
Ja, ja.
Das ist das, was mir gerade so, ich kriege das jetzt nicht so zusammengepackt, aber im Moment ist das ziemlich viel, was da auf mich anstrengt. Aber denn, wie gesagt, ich habe gestern also auch gemeint, ich nehme mich viel zu wichtig und da kommt so alles zusammen.
Ja, Marc.
Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Hier wurde ja gerade zweimal das Gleichnis benannt mit dem Splitter, mit dem Balken. Und das ist in unserer heutigen Psychologie auch zu finden. Und zwar, wenn wir andere Menschen begegnen und wir merken bei uns, dass da uns was stört, dann sind in vieler Hinsicht diese Menschen für uns Spiegel. Das zeigt uns, das, was bei dem anderen augenscheinlich nicht in Ordnung ist, das ist bei uns nicht in Ordnung. Ja, das ist bei uns, was uns stört und daher halt auch dieses Gleichnis. Und das finde ich so passend angewandt in unsere heutige Psychologie, was Jesus damals schon sagte, guck erstmal nach dir selber, ja, nach deiner großen Baustelle, guck da erstmal selber hin und dann kannst du das Kleine des anderen mal ansprechen.
Absolut.
Und das ist halt wirklich so ja, ein Phänomen, ein psychologisches Phänomen. Das, was bei uns selber im Inneren nicht in Ordnung ist, da werden wir sehr häufig bei anderen angetriggert und gespiegelt und dass das bei uns was auslöst.
Ja, das ist das, was Irmtraut vorhin.
Ja, genau, so meinte ich das auch.
Ganz genau schon ausgedrückt hat.
Das ist irgendwie so ein Prozess, der ist so, manchmal so automatisch, wenn man da nicht aufpasst. Ne?
Ja.
Kommt das so.
Ja. Rüdiger, du hast dein Mikrofon angemacht.
Ja, ich habe neben meiner Lutherbibel noch so diese moderne Hoffnung für alle. Und da ist das ganz interessant übersetzt, so der erste Vers aus Kapitel 2. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden oder gar entschuldigen, selbst wenn ihr meint, alle verachten zu können, die solches Unrecht begehen. Diese Übersetzung unterstreicht nochmal, was davor stand. Da ist ein regelrechter Sünden- und Lasterkatalog, der ja schlimmer gar nicht sein kann. Das könnte man ja meinen in Rom. Naja, so schlimm bin ich ja doch nicht. Ne? Nee. Da bin ich wieder bei Alex. Egal, wie schlimm oder nicht so schlimm ich bin, ich brauche das Kreuz. Ne? Ich kann mich gar nicht selbst über die noch so schlimme Schlechtigkeiten erheben.
Absolut. Thomas hat noch eine Meldung.
Ja, ganz kurz, also zwei Dinge in kurzer Form. Im Kontext gesehen macht Paulus ja das, um auch die Juden mit einzubeziehen. Die Juden haben ja hatten ja immer die Überlegung, sie hätten eine herausgehobene Stellung. Und das macht Paulus hier in dem Moment, in dem er dann das rechtfertigt, also Mensch an sich, was für mich den Kontext, den ich daraus ziehe, nicht mildert oder nicht schmälert in irgendeiner Form, sondern für mich dann auch bedeutet, okay, ich brauche die Gnade. Und ich habe mir gerade mal, sind mir so durch den Kopf gegangen, wie oft passiert uns Menschen, dass wir treffen einen anderen Menschen. Und psychologisch sagt man, in wenigen Sekunden entscheidet man, ob man den riechen kann oder nicht. Aber wie oft stecken wir Leute ganz schnell in Schubladen? Ne?
Ja,
das ist also auch sehr gefährlich. Da sollten wir uns dann sehr oft an diesen Passus Römer 2, Vers 2 denken. Ne?
Ja. Erleben selbst auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht nicht alles abgedeckt haben. Was diese beiden Verse schon hergeben, gehen wir mal weiter zu 3-4. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich habe gedacht, das wird heute eine kurze Session. Aber Das hat richtig Dynamik heute und wir werden wahrscheinlich bis Mitternacht hier sitzen, wenn wir nicht hier beim Break machen. Die Verse 3 und 4. Denkst du aber, oh Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Okay, ihr Lieben, meine Gedanken dazu. Nicht lang. Paulus sagt hier, dass es keine Rolle spielt, ob wir uns rechtfertigen oder verurteilen, weil unser Urteil sowieso verzerrt ist. Aber Gottes Urteil basiert auf der Wahrheit und wird nicht durch die Täuschung der Sünde beeinträchtigt. Ihr Lieben, mit anderen Worten, und ich drücke das mal sehr, sehr lax aus, ob du dich rechtfertigst oder verurteilst, das ist genauso wichtig, als ob in China ein Sack Reis vom Schrank fällt. Das hat null Bedeutung, weil Gott der einzige Richter ist. Wenn Gott also urteilt, wird er auf der Grundlage von Tatsachen urteilen und nicht auf Vortäuschung oder äußerer Show. Es hilft uns nicht, ein Scheinleben zu führen, sondern wenn wir nicht das tun, was Gott von uns möchte, wenn wir nicht das tun, was Gott uns beauftragt hat, dann fehlen wir. Paulus fährt dann fort und stellt zwei Fragen. Die erste ist, ob solche Menschen, die ein zwiespältiges, also ein, sagen wir mal, zweigeteiltes Leben führen, glauben, dass sie dem Gericht Gottes entgehen können. Und die zweite Frage ist, ob solche Menschen die erstaunliche Länge, Breite, Tiefe und Weite von Gottes Güte, Ausdauer und Geduld des Herrn ausnutzen, ohne zu erkennen, dass Gottes Güte eigentlich dazu bestimmt war, dass sie von ihren bösen Wegen umkehren und bereuen. Das, was uns diese Verse sagen wollen, ist eigentlich nichts anderes als wende dich wieder dem Herrn zu. Konzentriere dich auf Jesus. Lass dein Leben Jesus gestalten. Ihr Lieben, was fällt euch auf?
Ich habe mir ja ein Datum hingeschrieben zu dem Vers, wo es heißt, und erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich habe, also manche von mir kennen ja meine Geschichte irgendwie, und es ist so, ich bin ja mit so einem Gott aufgewachsen, irgendwie, der sehr zornig ist, der sehr strafend ist, der sehr vielleicht auch ungeduldig ist, wie auch immer irgendwie. Und dieser Vers, der hat mich 2017 nochmal ganz neu erwischt, wo ich dann so gemerkt habe, es ist Gottes Güte. Und wenn ich Gottes Güte oder das Gutsein von Gott, sprich irgendwie seinen Reichtum, der ja vorher beschrieben wird, seine Güte, seine Geduld und seine Langmut, dann ist es das, dieses Gutsein in Gott irgendwie, was mich zur Buße leitet. Und der straft nicht, damit ich irgendwie mich bußfertig vor ihm verhalte irgendwie oder mich umwende oder mich wieder zurechtrücken lasse, oder der benutzt da auch nicht ganz harte, schreckliche Mittel irgendwie oder sowas, so wie ich das als Kind irgendwie auch mitbekommen habe, dass man das mich so gelehrt hat irgendwie, sondern es ist die Güte, es ist das Gutsein von Gott irgendwie, was mich zur Buße geleitet. Und wenn ich Menschen erlebe irgendwie, die auch immer wieder darüber nachdenken, ob sie jetzt an diesen Gott glauben oder was so alles ihre Gedanken sind, irgendwie, dann finde ich das immer überaus faszinierend, irgendwie, wie Gott Wege mit denen geht und er geht mit ihnen Wege der Liebe, der Güte und der Langmut und der Geduld. Und das finde ich immer sehr beeindruckend. Also ich bin sehr froh darum, irgendwie, dass ich das heute weiß, irgendwie, dass mich die Güte Gottes zur Buße leiten wird.
Ja. Ich lese euch noch mal aus der Hoffnung für alle den Vers vor, besonders die beiden Fragen. Oder verachtet ihr etwa Gottes Güte, Geduld und anhaltende Fürsorge? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bringen will? Sehe ich so eine richtige Steigerung drin? Verachten und nicht erkennen. Also das sind ja zwei so Erscheinungen, die dann ja in der Tat völlig den Blick vernebeln, um überhaupt Gnade Gottes zu erkennen. Also wenn man das bei Luther übersetzt, ist da ähnlich. Ne? Also dass den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld, seiner Langmut zu verachten ist ja was Aktives so, ne? Ist ja, das lässt man nicht an sich heran. Das, Paulus ist ja schon stark so in der Argumentation. Ne?
Absolut.
Weißt du nicht, da könnte man ja eher meinen, du hast es noch nicht erkannt, du brauchst noch Zeit. Aber verachten, wenn ich verachte etwas, was ich weiß.
Ja, verachten heißt ja, ich stoße es weg.
Ja, genau.
Lehne es ab.
Genau.
Ja. Okay. Ihr Lieben, sonst noch jemand?
Ich hätte noch was aus der Praxis, was mir eben zu dem, was Anke gesagt hat, eingefallen ist. Ich habe das heute Morgen mit einer Kollegin, die in meinem Auto mitgefahren ist, wir waren auf Tour, sind wir auf dieses Thema gestoßen. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen. Ich war in Erkelenz, wunderschöne Stadt, ich musste da ausliefern. Und es war ihr kennt das, wenn ihr von der Autobahnfahrt Richtung Innenstadt, ich weiß nicht, wie viele Ampeln da sind, ein paar auf jeden Fall. Und heute Morgen waren bei mir alle Ampeln rot, alle. Bei der dritten oder so habe ich dann mal so richtig herzhaft geflucht. Ich möchte es jetzt nicht wiederholen. Es kam so Fäkalsprache und was man da so von sich lässt. Und meine Kollegin sagte, weil sie ja weiß, sie ist zwei Tage bei uns, deswegen muss sie ja wissen, dass ich Christ bin. Ich habe es ja also schon gesagt. Und ja, das darfst du doch gar nicht als Christ so fluchen. Komischerweise kommt das immer. Die wissen immer alle, was wir nicht dürfen.
Genauso ist es.
Finde ich total gut. Und wir hatten dann noch eine ganze Autofahrt vor uns, noch ganz viel. Wir mussten ja wieder zurück in den Selfkant. Und wir haben viel über dieses Thema gesprochen. Ja, es macht uns ja nicht besser, dass wir uns auf Jesus Christus berufen. Wir sind dennoch Menschen. Und aber die Liebe, die wir erfahren haben, die bringt uns halt zum Umdenken. Und da, weil du ja da auch nach explizit gefragt hast, Heinz, ich finde das super interessant, in der Interlinear-Übersetzung, was ja dem Original wirklich nahe kommen soll, wir haben immer so hochgenommene Schrift in all unseren Übersetzungen, gerade bei Luther, aber die Interlinear-Übersetzung sagt für den Vers 4, oder den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut verachtest du, nicht wissend, dass die Güte Gottes zum Umdenken dich treibt. Hier ist gar nicht mal das Wort Buße, was wir oft so hören, aber leg doch mal in deinem Kopf den Schalter um. Zuwendung zu Gott und so weiter, haben wir ja alles eben schon gehört. Das ist relativ simpel ausgedrückt, auch schon damals in dieser altgriechischen Sprache. Und ja, auch das habe ich dann der Kollegin halt gesagt. Was wir brauchen, ist ein Denken über und mit Gott und nicht dieses Abgewandtsein. Na, wo ist er denn, dieser Gott? Und naja, ihr kennt das alles. Und das reicht ja schon, dass dieses Umdenken, so wie Anke es eben gesagt hat, dass wir uns ihm zuwenden und sagen, Gott, jetzt möchte ich mit dir diesen Weg gehen, diese Frage beantworten und so weiter. Ich glaube, dass das mit das Wichtigste ist, das Allerwichtigste, Zuwendung zu Gott. Und Jesus bringt uns die Möglichkeit überhaupt erst dazu. So, jetzt halt mein Mund.
Nein. Alex, ich wollte dich gerade auffordern, weil keine Meldung mehr im Moment da ist, aus deiner Übersetzung die Verse 5 bis 11 zu lesen.
Oh, das ist lang. Gibt dann ein kleines Break nach jedem Vers. Ich habe das jetzt hier nur auf dem Bildschirm. Aber gemäß deiner Härte und zum Umdenken nicht gewillten Herzen sammelst du an dir selbst Zorn für Tag Zorns und Offenbarung gerechten Gerichts Gottes. Das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass das großen Sinn macht, wenn wir daran so weitermachen, Heinz.
Nee, okay.
Aber ich gehe gern in die normale Zürcher Übersetzung, wenn das für dich recht ist.
Ja.
Also fange ich nochmal bei 5 an. Mit deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir Zorn auf für den Tag des Zorns, an dem sich Gottes gerechtes Gericht offenbaren wird. Er wird einem jeden vergelten nach seinen Taten. Ewiges Leben geben denen, die im geduldigen Tun guter Werke Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit suchen. Zorn und Grimm aber wird er denen, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind und nicht auf die Wahrheit hören, sondern dem Unrecht folgen. Bedrängnis und Not über das Leben eines jeden Menschen, der das Böse tut, des Juden zuerst und auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden einem jeden, der das Gute tut, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Denn bei Gott ist kein Ansehen der Person.
Ihr Lieben, ich möchte, wenn ihr einverstanden seid, diese Verse, nämlich 2, 5 bis 11, im Moment so stehen lassen, wie sie stehen. Ich möchte auch meine Auslegung jetzt gar nicht bringen, sondern ich möchte euch einen Vorschlag machen. Lasst diese Verse auf euch wirken in der kommenden Woche. Lasst diese Verse in euer Herz fallen in der kommenden Woche. Und macht euch Gedanken, wenn ihr wollt, über diese Verse. Und ich möchte euch gerne einladen, dass wir gemeinsam am kommenden Montag das Abendmahl miteinander feiern. Und genau auf diese Verse noch einmal zurückkommen, nämlich bis zum Ende. Um Gott zu danken, dass er uns an seinen Tisch eingeladen hat und dass wir die Güte Gottes schmecken dürfen. Dass wir seine Gnade in unserem Leben erfahren dürfen. Seid ihr damit einverstanden?
Ja. Ja. Ist das denn in der Gemeinde dann?
Nein.
Bei euch?
Moment.
Macht jeder zu Hause Abendmahl dann?
Jeder macht das für sich zu Hause. Wir lesen die Einsetzungsworte hier und jeder macht das dann zu Hause für sich.
In der Gemeinde ist das wieder in 2 Wochen.
In der Gemeinde in
2 Wochen. Okay.
Gut, ihr Lieben. Wer möchte jetzt noch mit uns beten? Ich möchte 2 von euch bitten, das zu tun. Dann darf ich einfach mal einen Vorschlag machen. Irmtraut, würdest du das tun? Und ich nenne jetzt einfach drei. Ja. Irmtraut, Anke und Gabi. Seid ihr einverstanden?
Ja. Soll ich anfangen?
Gerne.
Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinschaft, Herr. Und ja, dass wir wirklich so viele gute Gedanken da zusammengetragen haben oder was uns so bewusst geworden ist beim Betrachten des Wortes. Herr, ich danke dir für die rege Beteiligung und dass so viele gute Impulse da gekommen sind und dass wir wirklich da noch lange, lange drüber nachdenken könnten. Und ja, auch, dass wir jetzt da in dieser Woche jetzt über die Verse 5 bis 11 uns das wirklich vor Augen führen und uns das in da rein vertiefen, Herr. Ja, wirke du da an uns, zeig du uns da, was du uns dazu sagen hast, Herr. Ja, ich danke dir für diese guten Gedanken, für diese guten Impulse und so wie das heute gewesen ist, Herr, das hat mir so viel Freude gemacht und ich danke dir von ganzem Herzen für diese gute Gemeinschaft, Herr, und dass du hier mitten unter uns warst, dass du uns wirklich das alles gezeigt hast und uns gelehrt hast und dass wir uns austauschen konnten und danke, dass du hier mitten unter uns warst, Herr. Amen. Segne Amen. Du uns, wenn wir jetzt auseinandergehen. Sei bei jedem Einzelnen, wo er auch ist, Herr, du weißt, was bei jedem vor einem steht und was wo Schwierigkeiten sind und wo Herausforderungen. Ja, sei du bei ihnen allen und segne du jeden Einzelnen. Amen.
Amen.
Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort, ja, immer wieder beeindruckt mich das irgendwie, dass es eine Reichtum und eine Klarheit und eine Größe besitzt, irgendwie, um jedes unserer Herzen zu erreichen. Und der eine bleibt bei dem Vers hängen und der andere bei dem Vers. Und so wird das ein buntes Bild irgendwie, mit dem wir weitergehen, wo wir uns gegenseitig bereichern und uns etwas erzählen können, etwas, ja, mitgeben können. Dafür danke ich dir einfach. Danke dir auch für diese Gemeinschaft und ich danke dir, dass du da drin so reichlich aussähst. Dafür preise ich dich. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, auch ich bin beeindruckt von diesen Versen. Jeder sieht sie etwas anders, jeder nimmt da etwas anderes raus. Wir tauschen uns aus und wir können gegenseitig uns ermutigen und lernen davon. Dafür danke ich dir. Ja, und ich muss für mich persönlich auch feststellen, gerade so nach der Bekehrung, dass man da, man denkt, man ist besser als die anderen, nimmt sich selbst wichtig, guckt denn auf diejenigen, die Fehler machen und vergisst manchmal selber auf sich selbst zu gucken. Das ist mir heute wieder mal so ganz bewusst geworden. Ja, und so danke ich dir dafür, dass man auf diese Art und Weise irgendwie zur Umkehr animiert wird und man darüber nachdenken kann. Und so bitte ich das für jeden, der damit sich auseinandersetzt, zu erkennen, was nicht so gut für einen ist. Und ja, Vater, das ist deine Art, an uns zu arbeiten. Und dafür danke ich dir und bitte dich um deinen Segen für einen jeden von uns, für gleich, wenn wir auseinandergehen und dass wir alle eine ruhige Nacht haben und morgen früh in einen neuen Tag starten können. Mit deinem guten Heiligen Geist bei uns, in uns, mit Jesus Christus an der Seite, werden wir denn die Hoffnung, die du uns gegeben hast, mit Freude entgegengehen. Und ja, so danke ich dir für den heutigen Abend und bitte dich um deinen Segen für jeden. Im Namen deines Sohnes. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.